finde, dass das Level an Respekt im Umgang miteinander, das ist das Wichtigste. Und wenn man dann über Emotionen spricht, dann kann man alles lösen. Aber es darf nie vergessen werden, auch wenn man eine Demo scheiße findet, dass da echt viel Zeit und viel Überzeugung reingegangen ist.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Dies ist eine etwas andere Folge des Podcasts. Ich habe das Gefühl, das sage ich jetzt gerade öfter, denn sie wurde live beim diesjährigen Filmfest München im Juli aufgezeichnet. Für die, die es noch nicht wissen, neben unseren regulären Folgen veranstalten wir auch hin und wieder mal spannende Workshop-Formate, bei denen wir noch einmal enger mit euch an filmspezifischen Themen arbeiten können. Natürlich immer mit dem Gedanken des Austausches, der Vernetzung und des Open-Source-Gedankens, den wir in der Filmbranche stärken möchten. Dieses Jahr hatten wir die Möglichkeit, beim Filmfest München mit unserem neuen Format Speaking in Sounds zu starten, wo wir uns explizit in einem partizipativen Werkstattgespräch mit der Frage beschäftigen, wie man Musik eigentlich wirklich kommuniziert und mit Sound und Musik Geschichten erzählt. In unserer ersten Ausgabe hatten wir Filmkomponist Florian Tesloff ins Tonstudio eingeladen, der mit seinem Film Blackbird Premiere beim Filmfest München feierte. Mit dem Film als Grundlage gibt er uns spannende Einblicke in seine Herangehensweisen, in seine Arbeit mit Sendern, Produzenten und RegisseurInnen und erzählt uns, warum es manchmal auch wichtig sein kann, für mehr Budget in einem Projekt für das eigene Gewerk einzustehen. Also eine vollgepackte Folge, die ich mit Komponistin Ricky Lee Kroll vor Ort aufnehmen konnte. Also, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören und gebt uns gerne nach dem Hören Feedback, wie ihr dieses neue Format-Experiment fandet. Wir steigen in das Gespräch ein, nachdem eine Szene aus dem Film Blackbird gezeigt wurde und Florian über die Entstehung der Musik berichtet und erzählt, wie Musikentscheidungen auch gewerkeübergreifend entstehen können.
Ja, da kann ich auch schon die erste Interaktion mit anderen Gewerken anmerken. Dieses Sounddesign, was ihr hört, wenn er ins Zimmer zurückgeht, ne? Das könnte man meinen, so, ja, das hat man sich dann irgendwie toll ausgedacht in der Mischung und da kommt ein Sounddesigner noch dazu, was ja immer der Fall ist. Das war tatsächlich schon im Rohschnitt vom Editor, Thomas Stange heißt er, ganz, ganz toller Editor, im Avid gemacht, was natürlich einem erstmal um die Ohren fliegt, weil das ein bisschen grober ist und so, aber das hat dann überlebt bis zur finalen Version, wo dann halt in der Mischung das angepasst wird, aber die Idee, dieses oszillierende, betäubte Geräusch da drin zu haben, war von Anfang an da und das hat auch Max Zehle dazu gebracht zu sagen, wir gehen erst mit der Musik rein, wenn er wieder draußen ist aus dem Zimmer.
War das ein Gespräch, das ihr länger geführt hat oder hatte er eine ganz klare Vision oder habt ihr
Max?
Dann
ja total klare Vision ja also ich glaube, wenn er eine Sache wirklich für sich spürt, ist das so Mikro-Timings, Dialoge versus Musik versus Geräusche, und wenn er sich einmal auf eine Idee eingeloggt hat, dann ist er da auch sehr von überzeugt, was ja natürlich zur Reibung führen kann, und manchmal will man ihn auch, oder nicht nur auf Max bezogen, aber generell auch vielleicht auch einen anderen Vorschlag machen. Hey, ich denke, vielleicht kann es auch in die Richtung gehen. Das passiert auch manchmal, aber meistens hat er schon auch echt recht mit seinem Bauchgefühl. So.
Das führt mich genau zu der Frage, weil du meintest ja genau diese Szene, wo du meintest, er kam mit einem anderen Bauchgefühl als du, theoretisch gesehen. Wie lange war diese Kommunikation dazu? Oder
Lange. Also die ersten Layouts hatte ich ihm dann geschickt und ich muss mal kurz überlegen, nominell, wie lange das überhaupt war. Ich habe, glaube ich, im Januar angefangen und Ende März war, glaube ich, die Mischung irgendwie so roundabout. Und wir haben bis in die Mischung rein dran gearbeitet. Auch ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil am Anfang ist so eine ungerade Taktzahl, dann kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das lag dann daran, dass ich noch in der Mischung musste ich aus 2/4 einfach ein 6/4 machen, weil es ihm im Timing wichtiger war. Und ich höre das jetzt natürlich so und denke so, hä, wieso ist denn da ein 6/4-Takt? Aber fand ich jetzt nicht schlimm. Also, aber das ist ein Beispiel für, ich kann ja auch mal zeigen, ich habe für die Mischung dann die verschiedenen Elemente der Musik dann in sogenannten Stems vorbereitet. Und so kann man dann in der Mischung immer noch sagen, na, die gezupften Streicher sind mir zu laut oder zu leise oder die sollen erst später reinkommen. Und dann kann man da noch einen Eingriff haben, ohne die Musikmischung wieder aufmachen zu müssen. Und das hat in dem Fall sehr geholfen. Kann ich aber nachher auch noch mehr zu sagen.
Mhm.
Nur weil der Film, kannst du eine gute Geschichte zu erzählen, wie es eben von der Evolution des Scores von, also Mischung, Evolution, deine Musik und des Budgets des Films, kannst du nachher noch mal ein bisschen.
Also die Genese ist ja, es ist ja ein Fernsehfilm vom Hessischen Rundfunk im Auftrag gegeben. Und ursprünglich war es als Kinofilm konzipiert, aber die Produzenten sind sehr schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass, und damit komme ich zu den Songs, die im Film eine Rolle spielen, die Musiklizenzen so exorbitant teuer gewesen wären, dass das selbst mit 15 Millionen Gesamtbudget nicht so richtig doll hingehauen hätte, weil da wirklich alle, und das bildet halt ganz viel Zeitgeist-Atmosphäre des Films, alle Weltsongs von David Bowie, alle, die da waren, damals, also aktuell waren in der damaligen Zeit. So wurde es zum Fernsehfilm und so gingen dann auch die ursprünglichen Verhandlungen zum Score los und die beinhalteten halt nicht die Absicht, mit Live-Musikerinnen das aufzunehmen, die Musik. Also sei es ein Solist, zwei Solisten, Streichorchester oder wie auch immer. Genau, und das war anfangs so ein bisschen in Stein gemeißelt. Da haben Max und ich versucht, schaffen wir das irgendwie mit Hausmitteln sozusagen hinzukriegen, eine Entität herzustellen, die sich auch gegen diese Weltsongs von damals präsentieren lässt. Also nur Klavier oder nur Cello oder Klavier und eine Geige oder so. Was relativ schnell klar war, das war, dass die Welt, die man so hat heutzutage in den Demos, die man erstellt, einfach ja nicht trägt von der emotionalen Tiefe her. Also mit Streicher-Samples kann man ja super viel machen heutzutage und es sind tolle Tools und so, aber ja, und so war der Kommunikationsprozess, ging dann immer weiter und dann haben wir eine Runde Layouts gemacht und dann gab es einen Punkt, da habe ich mich hingestellt und meinte, pass auf, ich muss das jetzt einfordern von euch, wir brauchen ein Budget, um die Musik aufzunehmen, und dann hat glücklicherweise der Sender auch nochmal gepusht und gesagt, okay, wir müssen das jetzt aufnehmen, und dann haben wir in Budapest war das in dem Fall Streichorchester aufnehmen können und Solisten dazu noch. Das habe ich aber in Hamburg gemacht.
Und wieso hat er dann danach gegeben da in dem Fall?
Das ist ein Wahrnehmungsprozess, glaube ich, so ein bisschen. Es gibt ja auch gerade so im öffentlich-rechtlichen Bereich so relativ strikte Strukturen, ne? Da wird jetzt nicht unbedingt nur gefragt, hey, was brauchst du, um das Punkt, Punkt, Punkt zu machen. Und das finde ich aber, ich meine, das kann man auch akzeptieren irgendwie so im Prozess. Und ich hatte Gott sei Dank da einen sehr, sehr guten Redakteur an der Seite vom Sender, der sehr musikaffin ist. Und zusammen mit den Produzenten, die dann auch gesagt haben, ja, okay, sehen wir. Wir müssen halt nur gucken, wo wir das Geld herholen. So, und die Kombination hat es dann gerettet. Das kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Also das ist kein Lifehack jetzt, um Recording-Budgets freizukriegen oder so.
Vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen, wie viel mehr Aufwand ist das denn, wenn du dann mit, also wirklich das einspielen lässt, ja. Im Vergleich zu, wenn du das, ja. Du hast es mit Hausmitteln, hast du es erklärt, aber theoretisch meinst du, genau.
Ich versuch's mal so bildlich zu beschreiben, also wenn ich es jetzt nicht aufnehmen würde, dann würde ich in Logic arbeiten, mit Samples und meine Solo-Instrumente da rein aufnehmen und dann mache ich einen Mix mit dem, was mir zur Verfügung steht, und schick das los, und dann ist das die Musik, die ich auch in die Filmmischung reingebe. Was da ansteht, ist das sogenannte Orchestrieren und Arrangieren. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, sagt ihr Bescheid. Das ist das, was dann schlussendlich auf dem Papier landet. Also die Noten, die ihr habt, sind eine Übertragung dessen, was ich digital in der Workstation, in dem Fall Logic, programmiere. Und da ist es oftmals so, dass das, was ich greife oder was ich an Sounds benutze, nicht so 1:1 übersetzbar ist aufs Papier. Das muss dann orchestriert werden. Das heißt, jetzt muss sich jemand angucken, der sagt, wenn ich den Sound im Computer höre, muss ich das aufs Papier schreiben, damit erste Geige, drittes Pult weiß, ich muss das jetzt flautando über dem Griffbett mit ganz wenig Bogendruck spielen, damit der Sound kreiert wird. Kann ich gleich nochmal ein paar Beispiele zeigen, die man haben will. Und also das Orchestrieren kommt als erstes, dann wird die Aufnahme gemacht, also das Recording, in dem Fall war das in Budapest, die heißt in Budapest Art Orchestra, und die haben sich extrem auf Remote Recording spezialisiert in den letzten Jahren, gerade während der Covid-Zeit, und sind ultra effektiv und gut geworden. Und da hatten wir dann ein Ensemble von 26 Streichern, was jetzt nicht super viel ist, ist eher kammermusikalisch, haben dann aber, und das seht ihr auch auf den Partituren, in sogenannten mehreren Passes aufgenommen. Das heißt, wir haben erst zum Beispiel die langen Noten aufgenommen, dann die gezupften Noten, dann nochmal die anders gespielten langen Noten, dann die Melodie 1, Melodie 2 und sozusagen im Baukastenprinzip das gestackt. Das führt dann zum dritten Punkt, dass nach der Aufnahme editiert werden muss. Ähnlich wie im Film. Man schießt Rohmaterial für eine Szene und das muss dann montiert werden. Rhythmik, Intonation, Harmonik, das muss ja alles miteinander gut klingen. Finde ich der meist unterschätzte Aspekt im Nachklang von einer Aufnahme, weil da auch Produzenten gerne sagen, hä, wozu brauchst du denn noch Geld fürs Editieren? Du hast es dann noch aufgenommen. Super wichtig. Und Musikmischung. Alle Elemente der Musik werden zusammengeführt. Genau, und das sind so die vier Punkte. Und dann bräuchte es eigentlich noch, wenn man richtig luxuriös denkt, einen sogenannten Music Editor, der dann das Material nimmt und betreut in der Filmmischung. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Also belassen wir es mal beim Mix als vierten Schritt. Und dann hat man das, was wir hier gerade gehört haben. Und das ist natürlich ein beträchtlicher Mehraufwand. Also nicht nur Kosten per se für die Punkte, sondern auch für mich. Also rein zeitlich ist das Wahn. Also kann man gar nicht so richtig beziffern. Ich nehme mir immer ganz oft vor, bei Projekten diese Zeiterfassung-Tools zu benutzen, um mal zu checken, wie viel ich eigentlich wirklich für welche Prozesse benötige, aber das vergesse ich immer. Oder ich rede es mir schön und sage, das hat doch gar nicht so lange gedauert. War doch gar nicht so schlecht. Genau.
Nee, aber beeinflusst eben so ein Gespräch über so wenig Budget am Anfang dann die Instrumentation?
Voll. Und auch die Laune vor allen Dingen. Nee, ihr müsst euch das so vorstellen, also in dem Fall, ich kenne Max schon echt länger ein bisschen und also die Chance, den Roman von Matthias Brandt zu verfilmen, ist per se schon mal eine große ja, Ehre, kann man sagen. Ich habe den nicht gelesen, aber ich bin persönlich Fan von Matthias Brandt und Max muss mir nur zwei Sätze sagen und ich bin Feuer und Flamme dafür, weil also mir geht es darum, im Idealfall Geschichten mit erzählen zu können, die einem nahe gehen und die einen ein Stück weit auch für alle Lebenslagen begeistern. So. Und ja, da komme ich automatisch dazu. Ja, und wie produzieren wir das? Also weil die Annahme in Zeiten, auch wenn es um KI geht und um tolle Samples und so, dass das ausgeklammert wird, dass das irgendwie umgesetzt werden muss, verstehe ich nicht. Also bin ich auch gerne der mittelalte weiße Mann, der sagt, hä? Tja, wieso? Und es gibt bestimmt Leute, die auch besser Demos erstellen als ich, aber also im Sinne von realitätsnäher. Genau. Aber das ist irgendwie so, das eine bedarf irgendwie des anderen. Also wie kann man was Singuläres schaffen, was irgendwie eine Wahrhaftigkeit hat für so eine Geschichte, die ja nun wirklich wahrhaftig ist? Geht um Liebe, Musik und Tod. Und das war dann so meine Argumentationsgrundlage. Und am Anfang wurde es halt abgeblockt. Und dann habe ich, um das kurz zu machen, gesagt, okay, dann pass auf, dann mache ich einen Vorschlag mit einem Solisten und Klavier. Und da habe ich ein befreundeter Kollege von mir, ein Isländer, Viktor Ori Ornason, ganz toller Geiger und Bratscher, der hat das auch gemacht. Der hat mit mir, kann ich euch nachher auch mal zeigen, die ersten Versionen so aufgenommen. Aber es hat in der Besetzung die Breite gefehlt, die zu dem Stück führt. Also weil der Score fängt total klein an. Es ist nur Geige, Bratsche und die Idee ist halt, dass das in der Szene halt richtig, wie Max immer sagen würde, richtig fliegt. So, und das halt Filme machen. Aber da gibt es auch tatsächlich aus meiner Sicht oft Punkte, wo ich einfach die Hand hebe und sage, ich kann, also dann kann ich es halt nicht machen. Mhm. So, und das wäre auch ja vielleicht auch ein Appell so ins Gewerk hinein, dass wir trotz aller Hilfsmittel, die wir so haben, so diese Punkte auch nicht verpassen sollten. Einfach Nein sagen.
Mhm. Besonders, weil du auch meintest, dass Max Zähle halt drauf besteht, dass der Produktionslevel der Musik auch eben sehr hoch ist.
Der ist auch mit allen Gewerken so. Der Kameramann Frank Küpper, der hat irgend so ein Start-up-Linsenunternehmen, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, hier nördlich von München gefunden, die so anamorphe Superlinsen herstellen, die viel zu teuer sind eigentlich für Fernsehproduktionen. Aber der hat irgendwie einen Koop mit denen dann gemacht und der Film sieht einfach so, und da fehlt mir auch das Fachwissen oder Vokabular, aber so ganz platt gesagt kinofilmisch aus. So, und Max fordert das halt so von allen seinen Gewerken, Heads of Departments ein, zu sagen, okay, wie können wir das umsetzen und die Richtung bringen? So, und da hat er, das hat echt im positiven Sinne echt auch, beißt er sich auch fest.
Mhm. So. Das ist auch toll, dass er sich dann auch so einsetzt, eben für die Qualität, die er sich auch vorstellt. Ja. Und dann auch für alle in der Crew, alle im Team auch so einsetzt.
Sieht man auch an der Ausstattung, überhaupt, wenn ihr den Film nochmal seht in Gänze, so. Ich finde das so faszinierend, wie so diese Welt von damals. Ich habe mich wirklich angestrengt, das zu finden. Man denkt wirklich, es ist 1977. Und das ist halt, das in einem Budget von einem Fernsehfilm zu machen, ist halt unfassbar. Also es ist wirklich krass. So, natürlich ist ein bisschen retuschieren hier und da, wie bei allen Sachen, aber es ist echt gut.
Was waren denn die zwei Sätze, die Max zu dir gesagt hat, dass du gesagt hast, du hast Lust auf dieses Projekt?
Ja, da war ich gerade ein bisschen down, weil er hat eine Serie gemacht vorher, die ist jetzt gerade in der Postproduktion, ist eine europäische Koproduktion, die extrem interessant wäre. Und da hat er mich auch eigentlich für angefragt, aber ich war dann nicht mit an Bord am Ende wegen sogenannten Fördereffekten. Kennt ihr euch vielleicht auch ein bisschen mit aus? Denn weil es paneuropäische Koproduktion ist, musste dann unbedingt jemand aus Luxemburg die Musik machen. Egal, wer halt gerade in Luxemburg Musik macht. So. Also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber ich hätte auch Spanien sein können. So. Und auf jeden Fall, und ich habe mich ein Jahr darauf vorbereitet und eigentlich total gefreut und auch frei gehalten. Muss man ja auch mal ein bisschen gucken. So. Und dann war ich so ein bisschen so. Und dann hat er mich angerufen und ich war total verwundert, weil er meinte, ja, hier, ich bin gerade auf Location-Scouting-Tour und so. Hier, Port-au-Prince ruft dich an morgen. Wir müssen unbedingt den Film zusammen machen. Ist alles klar?
So. Okay, die zwei Wörter. Okay, zwei Wörter.
Du machst das.
Ja, und dann und Blackbird als alter Beatles-Fan und Brad Meldau-Fan und Blackbird-Fan und dachte ich nur so, ja gut, also du kannst mir jetzt auch sagen, dass ich da irgendwie auf den Kamm blasen soll, das würde ich auch machen.
Was sind denn so, genau, also vielleicht da, wenn man es ein bisschen weiterfasst, so ausschlaggebende Punkte, wo du sagst, du hast Lust auf ein Projekt, vielleicht da mal, wenn jetzt nicht auf jetzt, das ja. War jetzt ein spezieller Fall in dem Fall, aber ja. Wenn du es ein bisschen weiterfasst, also wie technisch, also oder was brauchst du von der Regie zum Beispiel als Information über das Projekt, um zu sagen, ja, da habe ich Lust.
Also ich finde schon immer Buchebene total interessant. Ich war lange irgendwie, habe ich damit gehadert, war ich irgendwie kein guter Buchleser. Hatte ich keine Geduld, glaube ich auch so. Aber ich finde mittlerweile, dass man so die Qualität von der Umsetzbarkeit und der Art des Humors und so schon echt im Buch lesen kann. Und David Ungureit hier zum Beispiel hat das Buch adaptiert. Sensationell. Also das ist so die eine Sache und das andere ist im weitesten Sinne so, gibt es da Dinge, was ich anfassen kann, was mich interessiert und was mir nahe geht. Und natürlich, also ich bin da der Letzte, also ich will da jetzt auch nicht zu rosig malen, ne, dass man sich jetzt nur die Sachen raussuchen kann, die immer ganz toll mit einem resonieren und es ist immer alles das Beste, was man machen kann. Sondern das ist tatsächlich, glaube ich, finde ich, so eine Voraussetzung. Wenn man nichts hat bei einem Film, wo man andocken kann, hat man ein echtes Problem. Also finde ich in Genre bezogen oft so im Crime-Bereich zum Beispiel, wenn also Behauptungen aufgestellt werden, wo du als Kreativschaffender davor sitzt und sagst, sorry, I don't get it. Ich verstehe es nicht, ich dock da auch nicht an. Und auch da ist natürlich Handwerk dann oft gefragt, aber wenn man das vorher so ein bisschen abstecken kann, ob da Sachen dabei sind, mit denen man gar nicht umgehen kann, dann hat man schon echt einen großen Schritt gemacht, so, weil dann kann man auch von Herzen absagen. Wichtig nämlich ist.
So. Schön für die anderen.
Ja, nee, aber das ist, es ist ja auch wichtig, dass man da einen respektvollen Umgang behält und das Arbeiten ist das Wichtigste natürlich, ne, für alle in der Branche, so denke ich mal übergreifend.
Und bist du dann schon, wenn du das Drehbuch dann hast und fertig hast und es dir zusagt, sitzt du dann, kommunizierst du das dann so, dass du eine Art Suite dann im Vorhinein schon?
Ja, hatte ich so ein bisschen gemacht. Ich mache auf jeden Fall immer so einen Satz, Tracks, ob das nun zusammenhängt ist oder nicht, die als Moods gelten, weil ich über meine Erfahrung ist, dass wenn man im Schnitt Musik verwendet, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute Musik von mir benutzen im Schnitt, die aber nicht für den Film ist und man sich am Ende dann versuchen muss, irgendwie selbst zu kopieren, falls irgendwas gut funktioniert. Das ist fürchterlich. Und aber auch Fremdmusiken im Schnitt, wenn die sich mal so festzurren, das ist schwierig, da rauszukommen. Deshalb, aber es ist zeitlich nicht immer möglich, da bin ich ganz, ganz realistisch. Hier war es möglich so, aber ich denke, gerade bei Multi-Episoden-Sachen, die wirklich so 300, 400 Minuten Film darstellen, ist es essentiell wichtig, ein Toolkit zu haben vorher. Auch selbst wenn von 15 Sachen vielleicht 5 drin bleiben am Ende, aber man hat vielleicht eine Signatur, eine Klangwelt. Ich glaube, Klangwelt ist so ein Überbegriff, den man ganz gut anwenden kann. Da muss noch nicht alles stimmen. Aber also hier war zum Beispiel total klar, als ich den Rohschnitt gesehen habe, ich dachte so, naja, okay, Film in den 70er Jahren, ich habe meinen Fender Rhodes hier, ich habe meinen Wurli hier, man kann geil E-Bass spielen, Schlagzeug, sowas einem halt so in Sinn oder Hammond-Orgel und so. Und es war so klar, dass der Score nicht in diese Welt rein, sondern in so eine universellere, scorige, wie nennt man das so, ja, minimalistisch-klassische Welt rein sollte. Das war gut vorzubereiten, so als Klangwelt.
Ich würde mal kurz in die Runde fragen, gibt es hier schon erstmal eine Frage aus dem Publikum?
Also das bedeutet, du hast die Szene gesehen und dann spezifisch, also während du an die Szene gedacht hast, einfach mal losgelegt oder wie ist dann die erste Melodie entstanden?
Die erste Melodie ist, bevor ich irgendwas gesehen habe, entstanden. Dann habe ich einen Rohschnitt gesehen und dann haben wir darüber gesprochen, wie wirkt was. Und die erste Version von dem Stück war zum Beispiel in der Tonalität noch nicht richtig. Also da kann ich gleich nochmal detaillierter was zu sagen. Aber also Idee schreiben, Szene gucken, anpassen und dann angepasst an Regie schicken und dann Feedback einsammeln und dann weiterentwickeln. Und die Idee von Max, und das ist bei ihm auch echt stark, ist, dass er gesagt hat, es ist eine unfassbar traurige Geschichte, viel Melancholie, so, aber wir können nicht Traurigkeit mit Traurigkeit doppeln. So, sondern er hat immer so 3-4 Attribute genannt. Er meinte, er ist bittersweet, lebensbejahend, und da geht es um die Sichtweise des Scores, beiläufig, dass das nicht kommentiert und minimalistisch. Und das ist, wenn ich euch andere Stücke noch vorspiele, werdet ihr hören, es geht immer um 4 Akkorde, die sich wiederholen mit anderen Melodien und so. Und das ist sozusagen so, dass der Einkreisfaktor an Werkzeugen, die ich hatte. Und genau.
Und eine Frage noch dazu, wie schreibst du dann, wie legst du los? Machst du das am Klavier oder spielst du das, was später das Cello dann spielt, am Bass ein oder direkt am Computer?
Ich bin ein Riesenfreund von, ich sitze am Computer mit meinen Tools, welche ich sie brauche, aber habe Klaviersounds offen und mache alles. Also ich komme auch vom Klavier her, deshalb fällt es mir eigentlich, ist es eigentlich natürlich und dann mache ich oft Sketches auf dem Klavier. So, und das ist hier halt anders als bei zum Beispiel bei einem dystopischen Thriller, wo ich eher von einer klanglichen oder Soundperspektive rangehen würde und erstmal sagen würde, so, okay, was sind hier abgründige Sounds, die ich suchen kann? Da würde ich eher bei Synthesizern anfangen und bei dem Ding habe ich mit Klavier begonnen. Genau.
Wenn die dir jetzt das Geld wert hätten für diese ganzen Streichaufnahmen und du sagst, dass du machst es nicht im Duo, was für Instrumentierungsansätze hättest du sonst noch?
Guter Punkt, super Punkt. Habe ich auch oft drüber nachgedacht, aber Max und ich auch gesprochen haben. Wir hatten einen richtig so ein Streitgespräch, mit den beteiligten Leuten und Max meinte so, naja, also eigentlich wäre das jetzt so der Punkt, wo du aussteigen würdest, oder? So, ja, und es ist ein bisschen schwer zu sagen, rückblickend, weil es halt eben gewährt wurde. In einer theoretisch perfekten Welt würde man jetzt sagen, dann hätte ich gesagt, dann bin ich raus. Ich hätte es aber wahrscheinlich, also das ist natürlich auch Quatsch, dann hätte man es irgendwie anders gemacht, aber wie, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Das liegt auch daran, dass man jetzt das fertige Produkt halt hat und man sich nicht vorstellen kann, wie man es hätte zum Funktionieren bringen können. Und mit Funktionieren meine ich nicht funktional, dass das für den Film, für Außenstehende funktioniert, sondern ich muss ja als Komponist erstmal Regie so abholen, dass sie sagen, ja, okay, das machen wir so. Und wenn das nicht der Fall ist und das nicht passiert, dann ist irgendwann der Punkt da, dass Komponistenwechsel stattfinden, über andere Wege nachgedacht wird. Und das ist natürlich auch ein gängiger Bestandteil meines Berufs. So, ne? Also das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dass es manchmal so Situationen gibt, wo man künstlerisch nicht zusammenkommt. Und das hätte dann durchaus auch passieren können. So. Also wichtiger Punkt, aber ich kann es nicht so ganz realistisch beantworten. Ich würde vor Dreh sagen schon mal, weil man kann konzeptionell super viel besprechen, worauf man sich selber vorbereiten kann. Das muss man gar nicht so in Form von Demos oder so festhalten, sondern es ist besser, einen Monat oder zwei mit einer Idee oder mehreren rumzulaufen, gerade um auch die Frage zu beantworten, wie setze ich denn das jetzt um? Weil, also ein anderes Projekt, was ich jetzt angenommen habe, ist ein Fernseh-Thriller, ganz düsteres Sujet, wo ich bewusst gesagt habe, ja, für das Budget mache ich das und da brauche ich jetzt auch kein Streichorchester für, aber ich muss mir mal Gedanken machen, wofür ich meine Mittel einsetze so und wen ich frage. Und wenn du kein Geld hast, was ja auch oft der Fall ist, kann man sich Gedanken darüber machen, wen aus meinem Netzwerk könnte ich jetzt aktivieren, mir einen Gefallen zu tun. Eine Hand wäscht die andere. Das ist ja super wichtig, ne? Also, dass man und es ist auch völlig legitim, sich sowas einzufordern, mal von Freunden und Bekannten so.
Du meintest, du würdest gerne auch vor dem Dreh schon irgendwie informiert werden und schon irgendwie dich schon schwanger damit werden mit der Idee oder dem Projekt. Bist du da schon kompensiert für diese Zeit? Oder
Da lieber nicht so drüber nachdenken. Nee, wird man nicht. Also die Struktur ist bei uns so, dass es eine sogenannte Honorar- und Produktionsnote gibt. Baustein 1, Baustein 2 wäre Recording Budgets und die Auswertung über die GEMA, also die Wahrnehmung der Urheberrechte, dieses Inkasso-System, das ist halt der dritte große oder der zweite große Block in dem Wirtschaftskreislauf Filmmusik. So, und ich glaube, man tut sich überhaupt keinen Gefallen damit, das an zeitlichen Tagessätzen. Tagessatz zum Beispiel der Feind der Filmkomposition, würde ich sagen. Weil ich glaube, man hat immer so eine gewisse Begeisterung auch für ein Projekt, wenn man irgendwie dann mal zusagt. Ne? Und dieses damit schwanger gehen und sich Gedanken drüber machen, ist essentielles Futter dafür, dass man dann diese intensiven Phasen auch gut übersteht. So. Und deshalb wird nicht kompensiert, aber man hat natürlich ab dem Punkt, wo man sagt, okay, wir machen das, unterschreibt man einen Vertrag und dann kriegt man eine Anzahlung. Insofern.
Ah ja. Okay, dann kann man wenigstens in der Zeit schon mal.
Genau, also das hilft bei der Strukturierung der Einkommensströme sozusagen schon, dass das vor Unterschrifts- und Abschlagzahlung gibt. Bei der Abnahme es ist immer ein bisschen anders bei den jeweiligen Verträgen, Abnahme der Layouts, das ist ein sehr schwammiger Begriff, weil es weder, also die, als ich angefangen habe, zum Beispiel, war die Phase, wo es ein Locked Picture gibt, ganz klar definiert. Und da war auch nicht viel zu rütteln. Und es hat sich so entwickelt, dass das, also mittlerweile in der Tonmischung noch Schnittänderungen gibt, so. Weil eben alles aufgrund der Tools auch machbar ist, so. Und der dritte Punkt ist dann halt eben, wenn alles fertig ist, dann kriegt man eine Abschlusszahlung, so. So ist das strukturiert.
Was gibt's denn für Sachen, die ein Regisseur dir vielleicht auch sagt, wo du sagst, okay, da kannst du so mit dieser, mit diesem Kommentar, mit dieser, mit diesem Feedback kannst du wenig anfangen. Also du kannst du nicht umsetzen.
Ja.
Es geht ja auch so ein bisschen, also auch, wir würden gerne auch so ein bisschen das Thema auch beleuchten mit, weil Musik zu beschreiben ist auch einfach nicht einfach, glaube ich, wenn man nicht selber Musiker ist oder, ne? Und wie beschreibe ich Musik für dich, dass du sagen kannst, weil am Ende geht es um Vertrauen und am Ende geht es darum, dass ich ja auch dich erreichen möchte.
Genau, Vertrauen ist das Wichtigste, ne? Und dass man so eine, auch ein Safe Space hat, wo er auch Sachen sagen kann, wo er nicht jedes Mal drüber nachdenken muss, trete ich ihm damit jetzt zu nahe, beleidigt ihn das oder, und da muss man sich auch echt von frei machen, ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen erfahrungsabhängig, dass man eigentlich auf alles eine Antwort haben kann, bis auf, und das ist wirklich das Todesding, wenn du das kriegst, dann weißt du, du bist eigentlich schon raus aus dem Projekt, ist, wenn gesagt wird so, ich habe mir das angehört, so, verstehe ich nicht. Also so, I don't get it. Und man ist selber voll, weil dann weiß man, da ist so ein Disconnect zwischen Wahrnehmung und dem, was man, also gerade bei musikintensiven Sachen, die viel quantitativ auch Arbeit bedeuten, wenn man dann irgendwie 40 Minuten Film losschickt und sich sagt, okay, das funktioniert ja echt super so, weil man weiß im Umkehrschluss, du musst es eigentlich nochmal machen, von vorne, auch vom weißen Blatt Papier, und das ist halt eingeschränkt möglich, zeitlich sowie kapazitätstechnisch so. Aber um das nochmal ein bisschen genau zu sagen, ich glaube, solange eine Kritik kommt, die mit einem Weil versehen ist, mir ist das zu traurig, weil, kann man alles verstehen und man kann auch verzeihen, wenn dann ein Redakteur oder Produzent oder sagt so, die Trompete da, das mag ich echt nicht und da ist keine Trompete drin, dann passiert halt echt oft, öfter, sagen wir, aber da muss man halt nicht sagen, also Moment mal, ja, das ist gar überhaupt keine, du hast gar keine Ahnung, sondern sag mal, okay, dass die Melodie, das gut gespielte Cello wirst du schon mögen, so. Das waren schon sehr, sehr viele lustige. In Zoom-Calls ist das immer besonders schön, weil dann immer so ein betretenes Schweigen auftritt, was irgendwie für mich immer schwieriger auszuhalten ist als in Persona. Und sagt so, ja.
Ist bei dir das schon mal passiert, dass ihr jemand auch in der Arbeit, in vielleicht einem längeren Prozess, dann sowas kam wie, sorry, verstehe ich gar nicht?
Ja, total. Also, ich finde auch wirklich, kennt ihr alle dieses Buch On the Track heißt das? Das ist so eine, kennst du das vielleicht von früher? Also es ist die Bibel, das ist doch super. Also für jeden, der im Filmbereich Musik schreiben will, das lag die ganze Zeit bei uns auf der Toilette im Studio, wo so angeguckt. Da gibt's sogar, ich bin so ein Zitate-Fan und so, und das ist eine Zitat, von wem ist das? Elmer Bernstein oder so? You're not a real film composer until you've been fired at least 3 times oder irgendwie sowas. So in die Richtung, also es passiert. Es ist manchmal monster enttäuschend und es geht richtig nah, weil man sich ja auch so persönlich an so Sachen attached. Oder man sagt, ja, mein Gott, das wird so erfolgreich und wenn ich jetzt hier rausfliege und so. Aber es ist ein offener, also jeder, der sagt, dass das kein Teil des Jobs ist, lügt.
Aber kämpfst du dann nochmal um eine zweite oder?
Ja, manchmal findet man sich auch, da ist man sich auch nicht grün. Also, aber natürlich kennt man, ja klar. Also, man hat also vertragliche Verpflichtungen. Das ist ja jeder Produzent, jeder Regisseur, Regisseurin dürfen, können in einem Rahmen, der wirklich schwammig definiert ist, sagen, nee, das müssen wir nochmal anders machen. Und daraus resultiert dann ja erst der Punkt, dass gesagt wird, ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst. So, weil das, ich mache ja genau das, was du einforderst. Sonst versuch mir das doch mal zu erklären in anderen Worten. Und wenn das denn fehlt und, so, ja, und das ist so das eine, aber das andere ist auch, dass man manchmal in ein Projekt reingeht, wo man davon überzeugt ist, dass die Machart einem zusagt. Und dann, keine Ahnung, kann auch ein schlechter Schnitt sein. Ey, wenn schlechter Schnitt in der Rohschnittphase, was Rhythmik angeht, da bist du, das ist so schwierig, da einen Flow reinzukriegen, der das macht. Deshalb schätze ich Thomas Stange hier in dem Fall so sehr, weil der ist so gut schon im Rohschnitt. Also das ist auch der einzige Film, den ich im Rohschnitt im Studio geguckt habe und geweint habe. Muss ich, gebe ich auch offen zu. Der ist so super. Und das steht und fällt mit den EditorInnen.
Ja. Gibt es eine Frage aus dem... Ja.
Frage bezüglich der nicht existierenden Trompete oder was war's ja? Was ist denn oder wie sollte man miteinander sprechen? Weil ich finde immer zwischen den verschiedenen Departments gibt es oft so Übersetzungen und auch Übersetzungsprobleme. Und wenn ich mich nicht so spezifisch dafür auskenne, aber ist es dann besser, einfach von Emotionen zu sprechen oder von Gefühlen zu sprechen? Oder ist es dir dann doch lieber, dass man versucht, konkret und Details und dieses Instrument oder diesen Moment?
Also eher Emotionen. Okay. Ja. Ja, ganz klar, weil das ich finde, es gibt schon so ein Anforderungsprofil. Wenn man Filmproduzentin ist, muss man, also was ich nicht hören kann, ist sowas wie, ja, also ich habe jetzt alles gehört, ich muss das mal so ein bisschen überspitzen. Also ich kann dazu ja eigentlich gar nichts sagen, weil Musik ist ja so subjektiv, aber mir hat es gut gefallen. Das will ich von Produzentenseite nicht hören. Tut mir leid, sorry, da bin ich auch echt streng manchmal, weil das gehört zu dem Berufsbild mit dazu, dass sich geäußert wird darüber, was gearbeitet wird. Und ich finde, dass das Level an Respekt im Umgang miteinander, das ist das Wichtigste. Und wenn man dann über Emotionen spricht, dann kann man alles lösen. Aber es darf nie vergessen werden, auch wenn man eine Demo scheiße findet, dass da echt viel Zeit und viel Überzeugung reingegangen ist, im Normalfall. Es gibt immer Ausnahmen so. Und der Respekt ist in dem Fall weg, wo es despektierlich wird, wo von oben herab. Christian Schwocho hat das, glaube ich, gesagt, als er bei The Crown angefangen hat. Also bitte nicht mich zitieren jetzt, aber ich glaube, er hat das mal bei der Filmakademie gesagt, dass er gelernt hat, als er da bei The Crown angefangen hat, erstmal die ersten Entwürfe von den Komponistinnen, die da für ihn gearbeitet haben, dann auch zweimal anzuhören. Auch wenn er es nicht mochte. Und erstmal zu sagen, okay, dem gebührt hier jetzt erstmal echt Respekt. Und das ist in dem Fall, keine Ahnung, Martin Phipps, der die ersten beiden Staffeln schon gemacht hat. Und so, also das gehört jetzt nicht so sonderlich viel zu dem Argument, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also dieses, okay, check ich gerade nicht, ich höre es mir nochmal an und dann sprechen wir über die Emotionen. Und im Umkehrschluss fordere ich auch nicht ein, dass Produzentinnen wissen, was eine Nickelharper ist oder sowas. So. Mhm.
Gibt's denn bei dir einen Punkt auch, wo du siehst mal jetzt ne? Den Punkt, wo du merkst, so, okay, jetzt sind wir auf derselben Wellenlänge, ja. Jetzt scheinbar sprechen wir dieselbe Sprache, ne? Besonders vielleicht auch bei einem Regisseur oder einer Regisseurin, mit der du noch nicht zusammengearbeitet hast. Wann kommt dieser Punkt vielleicht im Prozess? Und wie merkst du den? Also, dass du sagst, okay, jetzt...
Ja. Eigentlich die Reaktion auf die ersten Layouts, die man verschickt. Und ich finde, also ich bin ja ein Riesenfreund davon, zusammenzusitzen und dann an der Musik auch zu arbeiten. Aber im ersten Schritt möchte ich das überhaupt nicht, sondern ich will das losschicken und dass die Menschen dann in ihrem gewohnten Umfeld, also ich fordere schon ein, dass sie das jetzt nicht im Zug bei plus 50 Grad irgendwie noch, oh, was, okay, sondern die müssen schon das zu Hause gucken und so und hören, aber das Gute daran ist, dass die nicht gezwungen sind, sofort Feedback geben zu müssen und erstmal da sich eine Meinung zu machen können. Und wenn dann die Reaktion zu lange auf sich warten lässt, das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen, muss ich ehrlich gestehen. Also ich glaube, es klickt, wenn die ersten Ideen so mit so einem, hey, ich habe es gehört, ich find's total geil, weil Punkt, aber Punkt und ich melde mich nachher im Detail. So, das ist auch eine Art von Safe Space für die auftraggebenden FilmemacherInnen, dass die es erstmal sagen können, ich habe es gehört, ohne sich entschuldigen zu müssen.
Ja. Ja, du sagst ja, weil ich meine, am Ende ist ja das auch mit der Begründung, ne? Also ich glaube, das ist ja in viel Kommunikation, ist es immer so ein Thema, ja. Dass man ja auch, ne? Also wenn du ein Feedback hast, was du begründen kannst, kann man das besser annehmen, als wenn du einfach nur sagst, du magst etwas nicht, ne? Oder du kannst es
nicht verstehen. Ja, oder es funktioniert nicht. Oder es ist immer so schwierig zu definieren. Was heißt denn das, funktioniert nicht? Ja. So.
Meinst du nicht, dass, ich bin jetzt mal ganz provokant, dass nicht so eine, ich sag mal, so eine musikalische Grundausbildung auf mindestens unterstem Niveau eigentlich für Regie da sein sollte? Also ich meine, ich finde immer, Regie kann sich immer schön mit dem Kameramann irgendwelche Brennweiten zurufen, weil er meistens weiß, was das bedeutet. Aber so ganz ohne musikalische Vorerkenntnis in diesen Beruf zu steigen, finde ich schon schwierig. Also irgendwie muss man ja von allem ein bisschen was wissen. Mindestens so, dass man halbwegs geradeaus kommunizieren kann mit dem Komponisten.
Ja, das meinte ich mit Anforderungsprofil. Genau. Also Max hat eine klare musikalische Stärke zum Beispiel in Bezug auf Songs, wie die digitisch eingesetzt werden innerhalb des Filmkontextes. Das hat er auch alles selber gemacht übrigens, die anzulegen und die rauszusuchen. Und das ist so sein Steckenpferd, ja. Und das informiert ihn natürlich auch darüber, was er dann vom Score erwartet. Das ist nicht von Fachterminologie geprägt, aber von Intuition und so. Das finde ich dann vollkommen okay. Aber so ganz so zu tun, von wegen so, ich kann mit Musik eigentlich nichts anfangen, finde ich auch schwierig, weil per Definition macht ja immer Musik was. Die deutet ja immer den Film, ne? Also, ist übrigens ein guter Satz, ist, ja, nee, das macht irgendwie zu viel mit dem Film, das deutet mir die Szene zu viel. Dann kann man schon sagen, so, ja, okay, dann gibt es jetzt ja Mittel und Wege, das zu entschärfen, aber die Definition von Filmmusik ist eine Deutung dessen, was dramaturgisch passiert. Das ist egal, wie du es münzt. Das ist immer die dritte Ebene. So, und da kann man sagen, was ist Zeitgeist, was ist nicht Zeitgeist und so, aber es ist immer, dann musst du halt keine Musik nehmen. Also da bin ich auch, übrigens, super. Also Stille im Film ist toll, dann wirkt die Musik viel besser, wenn sie dann spielt. Also.
Denn genau, ich schließe mal an mit einer Frage, und zwar das leidige Thema KI. Genau, wie stehst du dazu? Betrifft es dich jetzt schon im Arbeitsalltag und vor allem bei Low-Budget-Produktionen in Zukunft? Wie siehst du da die Zukunft?
Ich kann da nur mal aus meiner Sicht einfach sagen, also bei mir ist generativ KI-freie Zone. Ich kann überhaupt nicht verstehen, woher das Interesse kommen soll, den kreativen Prozess sich abnehmen zu lassen. Also das ist sehr verallgemeinert ausgedrückt, aber ich check's echt nicht. Also auch so dieses, auf Instagram war gerade von Ace Studios, dieses Streicher, sich, also MIDI-Daten hochzuladen und dann kriegt man programmierte Streicher, die besser klingen oder echter klingen als das, was ich da zum Beispiel gerade gemacht habe und so. Es ist irgendwie, das Programmieren der Streicher ist Teil des Schreibprozesses für mich und ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass mir das abgenommen wird. Was ich cool finde ist, nicht generativ, also mit, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, aber wenn man so KI benutzt wie in Plugins jetzt Mastering-Assistenten zum Beispiel, Ozone von Isotope oder irgendwie sowas benutzt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich habe da null Bock drauf, kein Interesse dran. Ich merke natürlich, dass der Druck zunimmt, ob Prozesse um die Produktion der Musik herum von KI übernommen werden können. Also hier war zum Beispiel im Gespräch, können die Noten von KI erstellt werden, damit wir das nicht bezahlen müssen. Ein klares Nein. Also wirklich auch ein echt ein ärgerliches klares Nein, weil das ist jemand von euch hier in der Filmakademie, in der Deutschen Filmakademie vielleicht? Also da geht es ja auch um Ethik, ne? Da geht es nicht nur um Kosteneinsparen und so, und da gibt es in der Satzung halt auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber auch die Punkte, dass man sagt, generative KI ist jetzt einfach auch nicht so durchzuwinken im filmeschaffenden Prozess. Auf jeden Fall Stand jetzt. Und und das mit den Noten ist halt eine hochpersönliche Angelegenheit, auch eine sehr individuelle Angelegenheit, die. Oh ja, ich muss mal anders formulieren. Dieser Aufnahmetag, da bewegt sich ja alles drauf hinzu, ja, und man kriegt diese Kosten freigeschlagen sozusagen, und dann machen die verschiedenen Departments ihre Arbeit, und dann muss das aber auf den Punkt genau sein. Und ich habe da auch kein Interesse dran, dass die KI Noten erstellt, wo dann irgendwie Fragen aufkommen und wo man, klar, man muss vorher drauf gucken und so, aber das bin ich, und ich sehe es total kritisch, was du sagst, im Low-Budget-Bereich. Source-Musiken werden von KI erstellt werden, da fällt viel Sync-Einnahmen für die gesamten Kataloge von den Libraries weg. Library-Musik wird viel von KI-generierten Content geflutet werden. Spotify ist schon von KI-generierten Content geflutet. Es gibt, also um das Jugendwort gottlos mal zu benutzen, diese Coverversionen, die überall rumschwirren, das ist ja kulturelle Aneignung, ne? Also das Aber das passiert halt immer noch und immer schneller. Und ich glaube, das, was mir, deshalb rege ich mich da auch so auf drüber, die Geschwindigkeit in der Entwicklung ist halt so exponentiell, dass ich wahrscheinlich da auch, da kann man gar nicht sehen, wo das noch hinläuft. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, das abzuwägen. Und ich hatte ein Gespräch mit einer anderen Regiekonstellation, wo es auch um Songs im Film geht. Ganz viele berühmte Popsongs und da auch dann intuitiv gesagt wurde, ja, ich hatte die Idee, dann die Stimme von Künstlerin X zu nehmen und die dann als Voice-Over-Stimme zu benutzen. Und ich so, ich bin da raus. Also das ist ja auch das geht nicht rechtlich. Und es wird hochproblematisch. Und ich glaube, also Werbemusik zum Beispiel, Riesenproblem.
Das trifft ja alle Gewerke, ne? Also ja. Das trifft ja, finde ich auch, ich bin jetzt Schauspielerin, das trifft ja uns auch. Also ich glaube, das ist dann einfach eine generelle Frage. Wir als Konsumenten entscheiden ja auch, wollen wir dann das, ich sag mal, Biofleisch, also jetzt mal als Beispiel, also gehen wir, was konsumieren wir? Damit können wir es, glaube ich, auch ein bisschen steuern oder lenken. Ja. Und dann, glaube ich, kann sich im Film ja fast jede Abteilung fragen. Also kannst ja wirklich einen Prompt eingeben und das werden dir mittlerweile irgendwelche Filme ausgespuckt und so.
Ja,
das ist, glaube ich, mittlerweile eine generelle Frage. Was will man auch konsumieren am Ende des Tages?
Genau, was will man konsumieren? Und deshalb finde ich auch, ich persönlich habe wieder gemerkt, am Montag so dieses im Kino zu sitzen mit Leuten, dieses kommunale Erlebnis mit anderen Menschen zusammen und so. Und das ist halt, ich glaube, da kommt jetzt auch so ein, vielleicht hoffentlich so eine Art Backlash-Bewegung mit rein, dass da Leute keinen Bock drauf haben. Ich habe auch keinen Bock, wenn man zum Beispiel so Establisher-Shots im Film hat, ja, und da irgendwie ein Flugzeug landet im Flughafen irgendwo. Keine Ahnung, San Francisco oder so. Und das ist dann KI generiert. Hatte ich jetzt kürzlich Anfang des Jahres. Und alle so ganz stolz. Das ist KI generiert. Das ist doch ganz gut, oder? Und ich so, ja, nee, weiß ich nicht. Also man sieht es halt auch voll.
Ja, also bei vielen Dingen sieht man es oder hört man es. Aber oftmals, weil du jetzt auch meintest, so, wir müssen uns alle fragen, was wollen wir konsumieren? Oftmals haben wir gar nicht. Wir haben keinen Überblick und viele hören es eben dann doch nicht. Gerade wenn man so irgendeine Playlist in Spotify anhat und es läuft so im Hintergrund, haben dann viele vielleicht gar nicht den Anspruch oder können es halt gar nicht unterscheiden. Es muss halt irgendwie ein Label her, oder?
Weil ja, und das ist, genau, das ist das Hauptproblem.
Das Symposium vor ein paar Monaten und da war ein Panel und da hat einer sich hingesetzt, ein Hörspielproduzent, der ganz selbstbewusst eben meinte, nee, Komponisten sind ihm zu teuer. Er macht, also die Musik, die dazwischen in den Hörspielen läuft, das macht er jetzt, genau, mit KI. Und es beschwert sich auch keiner, es fällt auch keinem auf, weil, also es war cool, dass das ein Thema war, KI. Und da wurden schon so ein paar Dinge gezeigt, wo wir alle drin saßen und uns dachten, ja, okay, nee, das hätten wir jetzt nicht erkannt.
Ja, nee, ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch schon Kurzfilme gesehen, die mich emotional total berührt haben. Das meine ich mit Ethik. Also wir müssen uns selber schützen ein bisschen und diese Unreglementierung, die uns wieder passiert, so wie damals bei der Digitalisierung generell, mit einem viel größeren Ausmaß. Ich meine, die ganzen Trainingsmodels, die von Google, Alphabet, hast du nicht gesehen, das sind ja unser Urheberrecht wird da so hart missbraucht und der ganze Content ist da ja schon reingegangen, sonst hätten die das ja nicht gelernt, die Scheiße so zu machen. So, und das ist auf politischer Ebene halt vollkommen in Sand gesetzt worden.
Es ist auch wirtschaftlich wirklich dumm, weil wenn wir eins wissen, ist, dass unsere Kundschaft will es nicht. Coca-Cola musste ja sogar, ich hatte wirklich gedacht, in der Werbung ist es scheißegal, aber Coca-Cola muss jetzt an Weihnachten ja einen Werbespot zurückziehen, weil der Backlash so hart war, weil der KI generiert war. Und wenn wir unsere Zuschauer wirklich vergraulen wollen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die nicht mehr ins Kino gehen, dann müssen wir KI machen. Ich glaube, unser Problem ist halt, dass wir zu sehr Kosten von den Kosten her denken und glauben, okay, so ergebnisorientiert. Aber ich meine, Kunst ist eine Kommunikation. Und wenn auf der anderen Seite eine Maschine sitzt, die nicht weiß, was sie tut, dann interessiert es auch, ich glaube, intuitiv die Zuschauer irgendwann nicht mehr. Und das finde ich immer eigentlich das beste Argument. Es ist völlig egal, wie gut das aussieht.
Ja, du hast einen guten Punkt genannt, weil wir beleuchten hier ja Postproduktion generell, ne? Und das muss ich auch einmal kritisch vielleicht äußern, dass das schon auch in Bezug auf Deutschland, muss ich auch sagen, echt so ist, dass das halt einfach stiefmütterlich behandelt wird. Also sei es in der zeitlichen Planung wie in der budgetären Planung. Das kann man nicht wegdiskutieren und dass das anfällig ist für die Überlegung, wie können wir denn noch mehr Geld sparen? ist eigentlich auch schon klar. Also eigentlich wundert mich eigentlich nicht.
Und dann hast du ja vieles gesagt auch. Ich meine auch am Ende auch das Thema, die Frage von KI als Werkzeug. Das hast du ja kurz so ein bisschen angedeutet. Ne?
Darf ich ein Beispiel nennen, ganz kurz? Weil das da in Logic, es gibt so ein Tool. Ich hatte bei einem Film, in einem Anfang hatte ich einen Billie Holiday Song, der in Score übergeht. Und dann dachten wir, okay, können wir nicht die Vocals getrennt haben? Und das ist nicht generative KI. Habe ich auch noch angefragt rechtlich. Und dann habe ich das gesplittet und es klang wirklich gut. Und dann habe ich Bass, Schlagzeug, Gitarre ausgemacht, Stimme blieb an. Und du kannst den Score da reinbringen. Also das ist doch ein super Beispiel für, wie man KI, finde ich, fürs Gute des Films nutzen kann.
Das, was auch, ich glaube, ich auch hinaus möchte, ist halt, dass man ja da, die Diskussion ist ja super spannend, die ihr gerade auch führt. Und das ist ja so, ich glaube, wenn du KünstlerInnen fragst, ob sie die KI, ob sie mit einem Button einen Film generieren möchten, würden wahrscheinlich die meisten sagen, also dann verliere ich den ganzen Spaß und der ganzen Arbeit. So, und ich glaube, es kommt vielleicht von einer anderen Richtung erstmal dieser Blick. Man könnte jetzt damit so viel machen. Ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Ne? Ich kann mir, genau wie du gerade gesagt hast, auch ein Backlash könnte auch passieren, ne? Dass man jetzt sagt, hey, man möchte vielleicht wieder mehr irgendwie Handgemachtes in Anführungsstrichen. Und genau, ich glaube, zusätzlich muss man immer über die Kommunikation sprechen, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was es heißt, Musik, Filmkomposition zu machen. Das heißt, die wissen gar nicht, dass es halt eben der Prozess, den du gerade beschreibst, wie tiefgehend der ist und wie viel Spaß der macht eigentlich vielleicht sogar.
Ja,
total. Na, und dass der Wert daran gar nicht ist, dieses fertige Produkt, die Musik zu sehen, sondern vielleicht der Weg auch ein Teil des Werks ist, ne? Und genau, und das muss man vielleicht mehr kommunizieren, auch wieder
ja, es ist so, das ist so wie schwarze Magie so ein bisschen, ne? Also auch der Produzenten, die geben dann auch so ein bisschen das, also ich will gar nicht Produzentenbashing machen, aber ich meine, das sind halt die Auftraggeber in dem Fall. Dass das so abgegeben wird, so hier, macht mal, und dann muss dazu was gesagt werden. Aber ich hatte vielleicht noch eine andere Anekdote von einer Fernsehproduktion, wo ich auch gekämpft habe für ein Budget, und dann haben wir in Babelsberg mit dem Filmorchester aufgenommen und ich habe den Produzenten eingeladen zur Aufnahme und die letzten 10 Male ist niemand gekommen, aber der ist dann gekommen und das war für den auch so wichtig in seinem, ja, sag ich mal, Chef von Dienst Blick auf die Dinge, zu sehen, was wieder wo reingeht, wenn da 62 Leute auf die Minute getimt Instrumente in die Hand nehmen und er sagt, Alter, what? So, und das ist überhaupt nicht Honig um Mund schmieren, sondern es ist einfach, das ist Teilnehmen an diesem Prozess. Und das ist wichtig, das ist auch Kommunikation. Ja.
Also es sollte eine Pflichtveranstaltung sein, dann zu diesen Scoring-Momenten dann
finde ich schon, ja. Also das ist ja auch in anderen Ländern, ist das ja auch viel mehr gang und gäbe. Also ich habe jetzt gerade mit Amerikanern und Brasilianern zusammengearbeitet, die konnten nicht kommen, weil die halt in Brasilien und USA waren. Und die haben sich so geärgert, ja, dass sie nicht, oh, wir haben kein Budget mehr und hier und da und kannst du uns ein... Und dafür ist halt mindestens mal Zoom-Link mit einem verlässlichen ruckelfreien Bild, guten Live-Mix und so, super notwendig. So. Die wollten mir dann ein bisschen zu viel erzählen. Die dann so, ja, die Flöten müssen leiser und das muss lauter und so. Das ist dann natürlich so ein bisschen übergriffig, aber will sagen, denen ist der Prozess da wichtig gewesen. So.
Zum Thema Spotting, können wir da nochmal drüber sprechen? Ja. Wie du mit Max jetzt bei diesem Film zusammengearbeitet hast, wie da euer Prozess war?
Der Prozess ist immer mega unterschiedlich, weil Regie da völlig ungleich arbeiten. Einige bestücken zum Beispiel ganz wenig, nur so exemplarisch Szenen im Schnitt. Kennst du ja sicherlich auch. Wo dann so mal was versucht wird, aber man keine Tonalität vorgegeben wird.
Also sowas wie Temp-Tracks sind in dem Sinne, wo man einfach irgendwas reinlegt und sagt, okay, das
genau.
ist jetzt mal so eine Idee.
Und da gibt's Leute, die machen das ganz, ganz krass viel. Und dann gibt's Leute, die machen das eigentlich kaum. Und bei Max informiert sich das Spotting des Scores daraus, wo die Songs sind in dem Fall. Und der Weg zum richtig guten Spotting ist einfach immer wieder in den Film gucken, immer wieder in den Film gucken. Und was ich auch teilweise anstrengend fand, aber mittlerweile nicht mehr so anstrengend finde, in Schnittabnahmen mitzusitzen, wo es eigentlich noch überhaupt nicht um meine Arbeit geht, sondern darum, was hat Schnitt mit Regie gemacht, und da so ein bisschen vorfühlen bei Senderleuten, bei Produzentinnen, wie reagieren die auf die Musiken, die da drin sind jetzt in der Schnittphase. Und so, und spezifisch bei Max und mir war es einfach so, dass er gesagt hat, ich möchte, dass du in der Szene anfängst, ich möchte die und die Szenen bestücken. Und dafür habe ich deine Moods zum Beispiel schon mal benutzt. Dann wurde ein bisschen Leslie Barber benutzt als Platzhalter hier und da und vieles. Und ein Ennio Morricone-Stück zum Beispiel. Das ist ein guter Punkt. Manchmal ist es so, dass Regie auch vielleicht um die Ecke kommt mit Vorschlägen, die völlig abstrus sind. Also Beispiel hier Trompete versus Instrumente, die wir eigentlich benutzen. Aber das, da muss man sich dann selber ein bisschen zurücknehmen und mal überlegen, so, okay, vielleicht, was meinen die denn damit? Was könnten die denn meinen? Und daraus entstehen ja vielleicht ganz gute Ideen. Genau, aber es war lückenhaft besetzt, der Film auf jeden Fall. Und dann, dann kam die Layout-Phase von mir und gemessen an dem geringen Anteil von Score-Musik hat es sehr lange gedauert, weil wir sehr im Detail gearbeitet haben und dann bis hin zu bei mir im Studio sitzen und jede Note. So, und dann.
Saßt ihr beide?
Ja.
Ah, okay.
Ja, Max lebt auch in Hamburg, was auch hilft natürlich, aber das wäre auch egal, ob wir nun in Berlin, Hamburg oder hier sind. Und der liebt das, also der findet das total richtig und wichtig und.
Und du findest es auch nicht störend?
Nee, bei ihm nicht. Nein. Ich finde es richtig doll wichtig. So, um die Vibes besser checken zu können. Also, gerade ein anderes Projekt angefangen, wo richtig viel Musik drin ist und die Regiekonstellation hatte ich noch nicht bis jetzt. Und der kam auch zu mir ins Studio und das schafft auch Vertrauen, glaube ich. Also überhaupt zum Thema Studio und so bin ich, glaube ich, dran, dass so ein Arbeitsraum, der das widerspiegelt, wie man selber ist, total wichtiges Tool ist in der Kommunikation mit den Filmschaffenden, mit denen man zu tun hat.
Gibt es noch eine Frage? Wir kommen langsam zum Ende, deswegen frage ich jetzt schon mal.
Und zwar habe ich das vorhin richtig verstanden, dass du in den Staaten studiert hast. Mich würde A interessieren, was? Und B, ob es mal eine Zeit gab in deiner Karriere, wo du dir überlegt hast, vielleicht dort zu bleiben.
Ja, absolut. Ich habe so wie Ricky auch in Boston, Berklee College of Music, studiert. Komposition kam später dazu. Ich habe Jazzklavier, Jazzperformance habe ich begonnen und habe das dann dual weitergeführt, aber dann relativ schnell gemerkt, dass die Nische, in die ich rein will, auch aufgrund von dem Mix von Technologie und Musik definitiv Filmscoring ist. Und das war ja damals so, das war eigentlich der Ort, wo es unterrichtet wurde, mit Hilversum zusammen, glaube ich, und noch ein paar Schulen hier. Und dann war mir das eigentlich relativ klar. Und dann bin ich nach dem Studium, habe ich auch einige Jahre in Los Angeles gelebt. Und dann bin ich aber sehr bewusst und aus mehreren Gründen dann nach Deutschland zurückgegangen. So, und ja. Und jetzt, ein paar Jahre später, leben wir in einer gänzlich globalisierteren Welt, wo die Lokalitäten nicht mehr so eine Rolle spielen. Wie damals.
Und das kommt auch darauf an, denke ich, was du möchtest als Komponist oder Komponistin. Ja, wenn du die Hollywood-Schiene wirklich fahren willst oder halt europäischen Film machen willst oder gesünder leben willst, generell.
Ja, also die 4 Jahre als Assistent haben mir sehr gereicht. Und da muss man sich auch ehrlich eingestehen, also das war ja damals so das Modell, ne? Um anzufangen, musste immer etablierten Leuten assistieren. Und das war auch wahnsinnig wichtig und lehrreich und so. Aber das auf lange Sicht durchzuhalten, wusste ich, dass das nicht meins war. Und ich habe sehr bekannte, sehr berühmte, sehr gute Freunde, die das sehr gerne und ohne Probleme durchgehalten haben. Und das ist ja eine Frage darüber, was man machen will und welches Ziel man selber verfolgt. Also ich hatte nie das Ziel, wenn du darauf ansprichst, vielleicht auf Hans Zimmer und das Studio und so, da hatte ich keine Ambitionen. So. Also trotz mehrerer Versuche habe ich da schnell gemerkt, dass das nicht so mein Biotop ist.
Und was meint ihr mit Stress dort? Also was ist da der Unterschied?
Ja, also da kommen mehrere Sachen zusammen. Da wohnst du da in Los Angeles, das war damals schon irre teuer und bist sozial absolut isoliert. Und das sind halt dann so hochintensive Produktionen gewesen, wo auch also das Wort Safe Space gab es damals noch nicht. Arbeitsschutz und sowas sowieso auch nicht. Das soll gar nicht so eine generelle Abneigung dagegen, das war super. Also so wie eine Lehre so, ne? Aber das musst du auf lange, und mit lange Sicht meine ich 10, 15 Jahre.
sehr anderer Pace.
Ja, stimmt. Ja. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Dementsprechend führe ich langsam zum Ende, auch weil vielleicht einige von euch noch weitere Events jetzt haben danach im Anschluss. Deswegen bedanke ich mich erstmal für deine Einblicke. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hergekommen seid und mit uns mal in den Sound, in die Musik, in die Post mal reingeguckt habt. Ich hoffe, das bleibt das Interesse und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.